Barbie war meine Freundin und ich war ein Barbie-Mädchen mit Leib und Seele. Aber zu meiner Verteidigung, das war in einer Zeit, als die superschlanke Blondine noch nicht geächtet war wegen ihrer Traumfigur aus Plastik. Mitte der 80er lebten wir noch in einer Welt, in der Jungs partout nicht mit Puppen spielen durften, das aber trotzdem machten. Deren Puppen hießen bloß He-Man oder Big Jim. Und damit ist ja wohl alles gesagt, oder? Mein Lieblingsspielzeug war die Barbie-Traumvilla. Ich gebe es offen zu. Jahrelang verbrachte ich jeden Tag Stunden damit. Sie war mein ganz großer Stolz. Wir waren drei Kinder und das Geld hat vorn und hinten nicht gereicht. Ich hatte die Traumvilla, die alle meine Freundinnen wollten. Und schuld war ein völlig Fremder. Ein 18-Jähriger, so wurde es mir erzählt. Das kam so. Mein kleiner Bruder und ich und meine Freundin Annabelle und ihr kleiner Bruder saßen im Sommer im Auto. Annabelle und ich waren 10, unsere Brüder 2 Jahre jünger. Meine Mutter hatte uns in den Märchenpark geschleppt. Das war mehr als peinlich, denn wir Mädchen waren dafür natürlich viel zu alt. Trotzdem hat es uns ehrlich gesagt sehr viel Spaß gemacht. Waren wir auf der Hinfahrt alle noch komplett überdreht gewesen, so kämpften wir Kinder jetzt auf der Rückfahrt ziemlich mit unseren Augenlidern. Der völlig fremde 18-Jährige beschloss, einen Laster zu überholen und raste uns mit voller Geschwindigkeit rein. Mein kleiner Bruder saß auf dem Beifahrersitz und das Auto wurde bis zu seinen Knien zusammengefaltet. Er war angegurtet und trug keine weiteren Verletzungen davon. Meine Mutter hatte sich das Handgelenk gebrochen, als sie ein verzweifeltes Ausweichmanöver gefahren war. Annabels kleiner Bruder war im Kofferraum. Wir hatten einen Kombi und damals fand man das noch in Ordnung. Er verließ das Auto ohne eine weitere Schramme. Annabelle und ich hatten auf der Rückbank gespielt, unangeschnallt, und lagen ineinander verknotet im Fußraum. Das hat mein Bruder mir später erzählt. Denn ich hatte an den Unfall überhaupt keine Erinnerungen mehr. Jahrelang hatte ich nicht auch einmal nur unruhigen Schlaf oder Albträume. Keine Geräusche und keine Bilder haben mich verfolgt. Aber ich kann mich noch sehr gut ans Krankenhaus erinnern. Ich sehe die Szene vor mir, als ich aufwache. Am Bettende steht mein Vater, meine Mutter mit einem Gipsverband und der Arzt und sie diskutieren über meine Verletzungen. Als ich leise krächze, stürzt sofort meine Mutter zu mir und weint. Und auch mein Vater, der Baumstamm in meinem Leben, hatte Tränen in den Augen. Ich aber spüre eigentlich gar keine Schmerzen und bin nur verwirrt. In dem Schwall an Liebe und Zuwendung spielt es aber gar keine Rolle. Während mir meine Mutter mit vielen Worten erklärt, was geschehen ist, schaut mein Vater konzentriert aus dem Fenster. Ich schaue ihm fasziniert zu. Tränen hatte ich bei ihm noch nie gesehen. Der alte, knorrige Baumstamm hat gewankt. Dann schaute er mich an und sagt, »Du wirst gleich operiert und dabei wirst du wieder schlafen.« Aber bei der Operation kann nichts passieren. Du wirst aber länger im Krankenhaus bleiben müssen und du wirst sehr tapfer sein müssen. Morgen, wenn wir uns wiedersehen, dann darfst du dir irgendetwas wünschen, was immer du auch willst. Und wir werden es dir kaufen. Ich rate dir also, das sehr genau zu überlegen bis morgen. Diese Chance kommt nur einmal. Wir können gerne darüber diskutieren, ob das pädagogisch schlau ist oder nicht. Auf jeden Fall beschäftigte es mich noch den ganzen Tag. Während die Schwester Kanülen in mich legte, überlegte ich. Als ich in den OP geschoben wurde, überlegte ich. Wahrscheinlich überlegte ich auch, während ich in der Narkose war. Kaum hatte ich die Augen geöffnet, überlegte ich weiter. Mein Gehirn kannte nur ein Problem. Was soll ich mir wünschen? Am nächsten Morgen waren alle meine Geschwister da und es herrschte Unruhe im Krankenzimmer. Wandte mich an meine große Schwester um Rat. Was soll ich mir bloß wünschen? Also ich habe 4 Optionen. Erstens ein Pferd, zweitens ein eigenes Telefon in meinem Zimmer, damit ich nicht immer mit allen streiten muss, bevor ich auch mal telefonieren darf. Oder noch besser, einen eigenen Fernseher in meinem Zimmer. Oder, ja, am allerbesten, die Barbie-Traumvilla. Meine Schwester war schon 11, aber für mich war sie die Verkörperung von Erfahrung und Lebensweisheit. Schließlich hatte sie auch fast 2 Jahre mehr Übung darin, eine Tochter meiner Eltern zu sein. Sie meinte, ein Telefon oder ein Fernseher kriegst du irgendwann sowieso. Und wenn's dann erst ist, wenn du ausziehst. Aber ein Pferd ist einfach zu teuer, das würde die Eltern ein Vermögen kosten. Das kostet jeden Monat so viel wie eine Barbie-Traumvilla, also solltest du dir die wünschen. Ein weiser Rat. Obwohl ich mich sowieso schon längst dafür entschieden hatte, ich wollte bloß ihre Meinung nochmal dazu hören. Die restliche Krankenhauszeit verging in meiner Erinnerung wie im Flug. Meine Mutter kam jeden Tag vorbei und verbrachte ihre Freizeit mit mir. Wenn ich über das Essen klagte, brachte sie mir am nächsten Tag mein Leibgericht, Spaghetti Bolognese, die brachte sie dann mit ins Krankenhaus. Wenn ich über die Schlafanzüge in der Klinik schimpfte, hatte ich am nächsten Tag sofort einen neuen von zu Hause. Und die ganze Zeit sagten mir meine Besucher, wie toll ich das mache und wie tapfer ich bin. Ich genoss diese Aufmerksamkeit sehr, ja, ich sonnte mich eigentlich darin. Als Sandwich-Kind ist man es eigentlich gar nicht gewohnt, aber ich hatte auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, denn eigentlich leistete ich ja überhaupt nichts. Naja, ich heilte ja einfach nur so vor mich hin. Eines Abends fragte ich meine Mutter, warum mich Annabelle nicht besuchen kommt, und sie sagte in sehr ruhigen Worten zu mir, »Erinnerst du dich, dass du nach dem Unfall erst einmal ganz lange geschlafen hast? 4 Tage lang?« Naja, Annabelle ist nie mehr aufgewacht. Ich sollte vielleicht lügen und behaupten, dass ich sehr geschockt war oder sehr traurig, aber in Wirklichkeit habe ich das einfach nur hingenommen. Ich war viel zu sehr mit mir selber beschäftigt und viel zu sehr darauf konzentriert, im Fokus all dieser Aufmerksamkeit zu bleiben. Nach 3 Monaten kam ich wieder nach Hause. Ich hatte auf der Fahrt nach Hause erfahren, dass ich das Schuljahr wohl wiederholen müsste. Das bereitete mir einigen Kummer. Andere Klasse, andere Kinder. Ich hatte einfach Angst. Aber zu Hause war jede Sorge und jede Angst sofort wie weggeblasen. Denn mitten im Wohnzimmer stand Barbies Traumvilla. Und damit mein Traumspielzeug. Spielte ich ununterbrochen damit. Morgens vor dem Frühstück ging ich ins Wohnzimmer und nach der Schule verbrachte ich jede freie Minute damit, bis ich ins Bett musste. Ich war ein absolut manisches Barbie-Mädchen. Alle meine Gedanken drehten sich nur um Barbie und ihr Haus. Ich bastelte Teppiche und Regale und tapezierte die Räume mit selbstgemalten Tapeten. Ich baute einen kleinen Garten an mit einem echten Baum. Ein Balkon bekam das Häuschen natürlich auch. Barbie wurde natürlich älter und nicht immer lief mit Ken alles so rund. Die beiden zickten sich manchmal über Tage an. Sehr zum Leidwesen von Sandy, die dann immer ausriss und überall im Haus gesucht wurde. Aber um endlich auf eigenen Füßen zu stehen, machte sich Barbie selbstständig und eröffnete im Erdgeschoss einen Laden. Ziemlich emanzipiert für die Kleinmädchenfantasie einer 10-Jährigen im Jahr 1985, finde ich. Allerdings muss ich gestehen, naja, es war natürlich ein Friseursalon. Mit Stühlen aus Fimo und mit Trockenhauben aus Alufolie. Und auch wenn der Laden offiziell Barbie gehörte, so war ich doch diejenige, die den Kunden die Haare waschen musste und trocknen und föhnen. Ganz schöne Knochenarbeit. Sandy zum Beispiel, die kam mindestens dreimal am Tag mit lächerlichen Änderungswünschen. Manchmal, wenn ich so auf den Barbie-Terminkalender schaute, war ich wirklich heilfroh, dass wenigstens Ken keine Haare hatte, sondern nur eine Frisur aus Plastik. Man kann es nicht anders sagen. Ich war über Jahre besessen von Barbie und besessen von ihrer Traumvilla. Es war eine Sucht. Meine Eltern fanden das über lange Zeit toll und lobten meine Kreativität und Fantasie. Aber als ich 13 wurde, da begann sie sich so langsam Sorgen zu machen. In der Schule hatte ich keinerlei Probleme, aber ich vernachlässigte meine Kontakte zu den Freundinnen, die ich nicht mit dem Barbie-Virus anstecken konnte. Wahrscheinlich hätte ich mich mit 13 so langsam auch für Jungs interessieren sollen. Oder für Partys. Naja, oder spätestens aber mit 14. Aber ich blieb meiner Freundin Barbie treu und ich interessierte mich auch nicht dafür, wer in der Schule gerade mit wem ging oder wer sich gerade mal wieder einmal betrunken hatte. Ich hatte ganz andere Probleme. Denn Barbie hatte den Friseursalon aufgegeben. Wahrscheinlich hatte Sandy alleine als Stammkundschaft nicht ausgereicht. Und jetzt, wo meine Freundinnen alle nicht mehr mit Barbie-Puppen spielten, sondern mit Jungs, brachen die Umsätze radikal ein. Naja, darum baute sie erst eine Garage. Naja, das musste ich natürlich machen. Aus einem Schuhkarton. Und dann stellte sie aber nicht den Jeep von Mattel rein, der eigentlich für so eine junge Frau gedacht war, sondern sie begann den Verkauf von Computern. Und zwar von Macintosh-Rechnern, um genau zu sein. Mein Vater hatte einen Kollegen mit einem Mac in der Arbeit und er war sich ganz sicher, das ist die Zukunft. Bald steht so ein Ding in jeder Zimmerei. Da lag es natürlich auf der Hand, dass auch Barbie in diese Branche investierte. Und deshalb bastelte ich tagelang kleine Macs aus Fimo. Und einen hatte Barbie auch schon verkauft. An meinen Vater. Den stellte er sich ins Büro und war sehr stolz, sagte mir sein Kollege. Doch als ich 15 wurde, da bestanden meine Eltern darauf, dass ich die Ecke des Wohnzimmers mit Barbies Villa und ihrem Garten und dem Baum und dem Balkon und dem Computerladen endgültig räumen müsste. Naja, das war kein Problem mehr, denn um ganz ehrlich zu sein, meine Leidenschaft hatte nachgelassen. Nicht etwa, weil der Umsatz in Barbies Hardware-Shop miserabel war, sondern weil ich langsam tatsächlich andere Dinge für mich entdeckte. Obwohl, naja, so unter uns, der Umsatz war tatsächlich lausig. Ich entdeckte zum Beispiel, dass Erwachsene ein Leben führen, das sie irgendwie vor uns geheim hielten. Der Besuch bei meinem Vater in der Zimmerei hatte mir das deutlich gemacht. Da war ich ein einziges Mal in meinem Leben. Und meine Geschwister, glaube ich, nie. Meine Mutter erzählte auch nie von ihrem Job als Kindergärtnerin, aber ich wusste, dass sie, wenn keine Kinder in der Nähe waren, miteinander durchaus darüber redeten. Wenn aber wir Kinder da waren, dann drehte sich das Gespräch immer nur um unsere Sorgen und Nöte. Und selbst in der Phase, als sie sich gesorgt hatten, dass ich Barbie abhängig war, interessierten sie sich trotzdem für all meine Umbaupläne. Also stöberte ich eines Nachmittags durch das Haus und suchte nach Spuren vom geheimen Leben meiner Eltern. Ich war alleine und ich war sehr, sehr neugierig. Die meisten offiziellen und langweiligen Sachen verschwanden in einer großen Kommode im Wohnzimmer. Die Schubladen waren verschlossen, aber das Geheimnis des Schlüssels wurde in der Familie von einem Kind zum anderen weitergereicht. Also öffnete ich erst eine Schublade und fand faszinierende Dinge. Eine Armbanduhr zum Beispiel, die mein Vater zur Konfirmation bekommen hatte, mit einer Gravur »Wir sind stolz auf dich, Mutti und Vati«. Ein Fotoalbum von der Hochzeit meiner Eltern. Mein Gott, waren die jung. Die schauten auch nicht anders aus als die Jungs und Mädel, die bei mir in die Kollegstufe der Schule gingen. Ein alter Reisepass von meiner Mutter. Darin waren ganz, ganz viele Stempel. Meine Mutter war vor der Ehe durch die halbe Welt gereist. Jugoslawien, Türkei, Persien, Afghanistan, Indien und auch Polen, Tschechoslowakei, Russland. Und jedes Land hatte einmal in den Pass gestempelt. Noch aufregender waren aber die Briefe. Da waren mehrere Stapel mit Briefen, die meine Eltern im Laufe ihres Lebens erhalten hatten. Und natürlich war ich viel zu neugierig, um da nicht hineinzuschauen. Ein Kuvert war dicker als die anderen und in dem Kuvert waren ein Autoschlüssel von dem Wagen, der bei dem Unfall zerdrückt wurde, und ein Arztbrief, der den Trümmerbruch vom Handgelenk meiner Mutter beschrieb, und Schreiben von der Versicherung, dem Krankenhaus, der Schule, dem Kindergarten, dem Autohaus, dem Gutachter, den Sanitätern und der Polizei. Und ein Kuvert mit einem schwarzen Rahmen drumherum. Das war eine Einladung zur Beerdigung von Annabelle, meiner besten Freundin. Und dazu noch ein Brief von Annabelles Vater. Und auch wenn wir die Trauer kaum ertragen, haben wir niemals ihrer Frau auch nur die geringste Verantwortung gegeben. Sie hatte an dem Unfall keinerlei Schuld, die Umstände sind eindeutig. Sie werden lachen, wenn sie hören, dass wir beide sehr religiös geworden sind nach dieser Katastrophe. Wir beten jeden Tag, dass ihre Tochter wieder gesund wird und ihre Gesundheit wieder voll hergestellt wird. Sie waren uns beiden in den letzten Tagen eine wertvolle Stütze und Hilfe. Meine Frau und ich würden uns sehr wünschen, wenn sie auch bei der Bestattung für uns da sein könnten. Als ich das las, brach für mich die Welt zusammen. Ich hatte in all den Jahren seit dem Unfall nicht ein einziges Mal daran gedacht, wie das wohl für meine Mutter war oder meinen Vater. Wie schlimm das für meine Mutter gewesen sein muss, das Auto zu lenken, in dem ein Mensch sterben musste, die beste Freundin ihrer Tochter. Nicht ein Gedanke. Und ich hatte niemals an Annabelle gedacht, die ja wirklich meine allerbeste Freundin war und die beerdigt wurde, als ich noch im Bett lag und mich von den Operationen erholen musste. Ich kam zurück in eine Welt ohne Annabelle und ich merkte das nicht einmal, denn ich hatte ja Barbie. Und natürlich hatte ich in keiner Minute an Annabelles Eltern gedacht, die vor dem Unfall für mich wie ein Onkel und eine Tante gewesen waren und die ich danach nur noch kurz und schüchtern grüßte, wenn ich sie auf der Straße sah. Aber das hatten sie mir mit keiner Silbe übel genommen. Alle um mich herum hatten mich mit Barbie spielen lassen, bis ich alt genug war, um den Tatsachen wieder ins Auge zu sehen. Und dieser Moment war jetzt gekommen. Jetzt, wo ich ohne jede Erlaubnis in Sachen stöberte, die mich nichts angingen. Jetzt, wo meine Freundin Barbie in ihrem Haus auf dem Speicher lag, weil ich nicht mehr mit ihr spielen wollte. In dieser Nacht holten mich alle Bilder und Geräusche vom Unfall wieder ein. Ich hörte meine Mutter kreischen, bevor die Bremsen kreischen und bevor das Metall kreischt, bevor die Luft von Glassplittern erfüllt ist und ich mir am Vordersitz alle Rippen und die Schlüsselbeine breche, bevor Annabelle sich um den Beifahrersitz wickelt, in der Mitte falsch herum durchgebrochen. Zu all dem Horror kam das entsetzliche Kreischen meiner Mutter. Ich war genau in dem Moment, als ich im Krankenhaus aufgewacht war, zu meiner Freundin Barbie gezogen. Gemeinsam hatten wir fast 5 Jahre lang in ihrer Traumvilla gelebt, Sie hat mir sogar erlaubt, ihr Haus zu gestalten und ihr eine Arbeit zu suchen und mich in ihr Privatleben einzumischen. Doch das Wertvollste, was sie für mich getan hat, war es, mir zu ermöglichen, doch noch eine Kindheit zu haben. Barbie hat sich meine angenommen und beschützt, bis ich alt genug war, um die Wahrheit zu ertragen. Genau wie meine Eltern auch. Heute ist Barbie nicht mehr wichtiger als Spielzeug. Hätte meine Tochter die Traumvilla gewollt, ich hätte sie sofort gekauft und mich selber gefreut. Aber sie brauchte keine Traumvilla. Sie brauchte nicht einmal eine Barbie. Und vielleicht ist das auch eine gute Nachricht. Ich werde dieser kleinen Blondine aus Plastik trotzdem ein Leben lang dankbar dafür sein, dass sie mir meine Kindheit bewahrt hat und für mich da war, als meine Freundin Annabelle mich verlassen musste, weil sie in unserem Auto starb. Danke, Barbie.
Ah.
Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen, ihr Lieben. Du hattest eine Barbie kurz, gell?
Das nein, war, glaub... nee, ich hatte nicht nur kurz eine Barbie.
Ach so, ich dachte, du hättest eine Barbie, aber sie hat dich nicht interessiert oder so? Hast du das nicht erzählt?
Also ich hatte...
Bei Mark Strong und John
also
Steele?
Also ja, ich hatte schon eine Barbie. Ich hatte immer eine Barbie, aber die waren ziemlich langweilig, fand ich.
Ja, ich fand die Actionfiguren. Also ich hatte ja einen Big Jim, ich fand die auch langweilig.
Also ich hatte immer Figuren also und Anziehsachen und ich hatte auch, glaube ich, ein Kind sogar. Also ein Plastikkind halt, das war voll bescheuert. Aber ich...
Das war ja kein wichtiges Spielzeug.
Ich konnte damit irgendwie nichts anfangen. Nee, mir waren die zu steif.
Du hast ja den Big Jim in das Manuskript geschrieben. Der war 10 Jahre vorher. Der He-Man ist aus einem guten Grund gestanden.
Ja, He-Man habe ich noch nie gehört.
Ja, das war halt 1985. He-Man. He-Man and the Masters of the Universe. Das ist super Steroid an Arnold Schwarzenegger, bloß mit einem blonden Pagenschnitt und nackt bis auf einen Lendenschurz. Und der kämpft auf einem fremden Planeten gegen den bösen Skeletor. Und der hat als Kopf ein Skelett.
Und der hat wirklich Haare gehabt?
Nee, waren auch nur Plastikhaare. Okay. Und die Kinder hatten dann die verschiedenen anderen Figuren und haben sie halt mit der einen Figur auf die andere eingehauen. Man konnte damit nicht gut spielen mit He-Man. Aber Big Jim, den du reingeschrieben hast, war 10 Jahre vorher, war schon völlig abgemeldet.
Aber mit dem konnte man besser spielen, oder?
Der Big Jim konnte immerhin, wenn man auf den Rücken drückt, einen Karateschlag und er konnte seinen Bizeps anspannen, jawohl.
Ja, das macht ja schon mal was her.
Aber wie gesagt, da haben wir schon eine Sendung drüber gemacht. Haben wir sonst noch was, Frau Anders?
Tja, also scheinbar interessiert sich niemand für unser tolles Computer- und Internetbuch.
Ein Meisterwerk der Illustration.
Ja, also wir haben sehr viel gelacht, als wir das erste Mal in der Hand hatten.
Endlich weiß ich, wie ein Modem funktioniert.
Ja, genau, und was eine Diskette ist. Wie wäre es denn mit einem Morgenradiobuch? Sollten wir das vielleicht verlosen? Wer da ein Interesse dran?
Keine Antwort, ich höre nichts.
Ich höre auch nichts. Ich denke auch die ganze Zeit, ich höre was, aber ich höre nichts.
Ja, lass gut sein, dann spielen wir einen Musiktitel. Wahrscheinlich haben die sich im Forum ohne uns getroffen.
Wahrscheinlich.
Der Musiktitel ist von Caroline Cruz oder Cruz, keine Ahnung, wie sie ihren Namen ausgesprochen haben will. Nee. Der Musiktitel ist von Caroline Cruz.
Also Caroline ist nicht Spanisch. Ich würde sagen Caroline
Cruz. Aber Cruz ist Spanisch, oder?
Ja, ursprünglich schon. Aber das
ich glaube, die sind italienisch.
Das gibt's ja in Amerika mehrfach, dieses Mexikanische.
Ja, aber da sprechen die auch so komisch aus.
Cruz. Und,
naja, auf jeden Fall heißt der Titel Barbie, was soll's. Dann, wie immer, fürs Zuhören. Vielen Dank. Und beim Zuhören über Barbies Freundin, die 5 Jahre in der Traumvilla mitleben durfte. Namen haben wir ihr ja nicht gegeben. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Tag und auch gute Freunde, so wie die Barbie, die euch im Falle eines Falles auch beschützen und bei denen ihr im Notfall vielleicht auch mal auf der Couch schlafen dürft. Und dann wünschen wir uns noch, dass ihr uns bald wieder zuhört. Bis bald dann also. Euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders. Macht's gut. Ciao.
Und ciao.
canción muda para quien no pueda oír. Pruebo un chocolate y tiro la envoltura al suelo. Me desamarro el pelo y quisiera ser como una Barbie. Con mi flecha de papel podría matar tu tiempo. Me aburre ver cómo crecen los lunares en mi piel. Y si de noche encuentro tus cabellos en mi blusa, cuando ya te has ido, es que me quieres un poquito, un poquito. Sha la 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 la, sha sha la 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 la, sha la 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 la, sha sha la la la. Ya no quiero ver más flores. Quedémonos tranquilos. Me desamarro el pelo y quisiera ser como una Barbie. Esta es una canción muda para quien no pueda oír. Con mi flecha de papel podría matar tu tiempo. Me aburre ver cómo crecen los lunares en mi piel. Y si de noche encuentro tus cabellos en mi blusa, cuando ya te has ido, es que me quieres un poquito, un poquito, un poquito. Sha-la-la. Sha-la-la, sha-la-la-la-la, la-la-la-la. Shop, 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 shop. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Shop, 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 shop. Sha-la-la-la-la-la-la-la.
Okay. Also wir machen ja hier keine Werbung mehr. Stimmt's?
Das haben wir eigentlich gestern so beschlossen, ja.
Und wir sagen auch nicht, dass wir schon 328 Sendungen im Angebot haben. Das haben wir auch nicht.
Nein, nein.
Und auch nicht, dass 54 Euro nicht viel Geld ist, um ein Jahr lang alles, was wir anbieten, hören zu können. Sagen wir auch nicht.
Wunderlich, hör auf. Deine Masche ist komplett durchschaubar. Das mache ich jetzt nicht mehr mit.
Vielleicht aber sollten wir sagen, dass wir dringend Unterstützer brauchen.
Du machst ja immer noch weiter.
Ach, na gut, gebe ich halt auf. Was machen wir jetzt hier mit dem Abbinder? Wollen wir stattdessen vielleicht ein Adventslied singen?
Auf keinen Fall.
Okay, dann vielleicht, wenn ich...
Auch nicht.
Ein Gedicht vorlesen?
Nein.
Ein Plätzchen Nein. essen? An Schneeflocken denken?
Ohne mich.
Na gut. Aber bis morgen lasse ich mir was Neues einfallen.
Tja, da kann ich dich wohl jetzt nicht dran hindern.
Hm.